Der Weg zum Leben in Fülle, hören wir nun den vierten Vortrag.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer im Radio und hier, überall, wo Sie auch sonst Radio Horeb hören. Wir hatten heute schon einmal die Freude zu hören, dass wir in dieser Fülle hineingenommen sind, Gottes, die Stärke, dass er uns entfalten möchte zu dem, wie er uns gedacht hat, so dass wir ganz aus der Gnade heraus leben können und nicht unser eigenes machen müssen. Und vielleicht hilft uns dann auch diese Frage der Vergebung und Verzeihung. Im Johannesevangelium heißt es im 20. Kapitel, da sagt der Herr nach der Auferstehung bei den Erscheinungen vor den Jüngern: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr die Vergebung behaltet, dem ist sie behalten. Das ist klassischerweise, liebe Brüder und Schwestern, auch die Einsetzungsformel und Stelle für den Auftrag der Apostel, hinzugehen und den Menschen die Sünden zu vergeben. Und das gelingt natürlich auch schon in dem Moment, wo wir einander vergeben. Das ist noch gar nicht sakramental, sondern dort, wo Menschen einander vergeben und einander verzeihen, dort dürfen wir vertrauen, dass dann auch Gott durch diese Verzeihung schenkt. Das nennen wir auch Bruderbeichte. Da können wir einander auch die Sünden bekennen und miteinander beten, dass die Sünden der Herr auch verzeihen mag. Das ist auch für all diejenigen, die keine sakramentale Lossprechung empfangen können aus unterschiedlichen Gründen oder möchten, auch eine Möglichkeit zu vertrauen, dass der Herr uns Sünden verzeiht. Genauso wie wir sagen, dass wenn jemand ganz bewusst auch mit diesem Anliegen in der Heiligen Schrift liest oder in der eucharistischen Anbetung ist oder gar in der Heiligen Messe, dass dort auch Sündenvergebung geschieht. Aber eben der sakramentale Aspekt der Beichte hier im Johannesevangelium uns gegeben ist. Im Jakobusbrief im 5. Kapitel heißt es da auch noch einmal: Ist einer von euch krank? Das ist zuerst also die Einsetzung der Krankensalbung. Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihnen sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er die Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also hier auch diese zweite Stelle im Jakobusbrief, wo es sehr deutlich ist, dass wir angehalten sind, einander die Sünden zu vergeben. Und auch vor allem einander zu bekennen. Ja? Und da ist es dann so, dass das eine Gnade der Befreiung ist. Wenn wir es rein psychologisch sehen, dann können wir immer sagen, solange wir ein schlechtes Gewissen haben und das nicht benennen, dass wir dann immer auch unruhig und unzufrieden sind. In dem Moment, wo wir Dinge ausgesprochen haben und ein anderer verzeiht, dort wird Frieden einkehren. Also daher merken wir schon alleine psychologisch, das erinnern Sie sich vielleicht auch als Kinder oder wenn Kinder ein schlechtes Gewissen haben, die sind ja meistens doch so reinen Herzens, dass man denen an der Nasenspitze ansieht, wenn irgendwas passiert ist und wenn sie das dann losgeworden sind, dass sie dann Frieden haben. Das heißt, dort, wo wir nicht bereit sind zu verzeihen, sind wir unbarmherzig und unchristlich. Denn der Herr lädt uns ja ein. Der Petrus fragt ja, wie oft muss ich verzeihen? 7-mal? Und dann sagt der Herr, nein, 7-mal, 77-mal. Das heißt also, dass wir auch dort, wo wir selber die Beichte nicht vollziehen, regelmäßig wir auch immer uns schwerer tun, selber zu verzeihen. Denn dort, wo wir regelmäßig erleben, egal mit was ich vor Gott komme, wird er mir jedes Mal sagen und zusprechen und es auch bereinigen, deine Sünden sind dir verziehen, geh hin in Frieden. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, für unser Miteinander ist das eine gute Einübung, diese Erfahrung, ich kann wirklich, egal was passiert ist, vor meinen Schöpfer hintreten und auch mit der schlechtesten oder schlimmsten oder was auch immer Sünde, kann ich vor ihn hintreten und er wird mich aufrichten und daraus helfen. Natürlich müssen wir oftmals die Konsequenzen tragen und wir müssen manchmal auch diesen Schaden, der dann entstanden ist, beheben, so gut es geht. Aber wir müssen auch manchmal mit dem Mangel dann, dass wir etwas angestellt haben, das berühmte Beispiel der Fensterscheibe beim Nachbarn eingeworfen. Wenn ich mich alleine entschuldige, ist das das eine. Wenn der Nachbar mir verzeiht, kann ich dem auch in Zukunft weiterhin begegnen. Aber dadurch ist die Fensterscheibe noch nicht ganz. Die muss natürlich dann auch repariert werden oder eben auch der Ersatz dafür geleistet werden. Also es ist nicht einfach, wo wir sagen können, jetzt habe ich den halt umgebracht, hat es jetzt auch schade, lieber Gott, verzeih. Und dann sagt er, ja, Schatzi, das ist nicht so schlimm, alles wieder gut. Ja, das wird ja auch Katholiken manchmal vorgeworfen, so tump und so blöde sind eben Katholiken im Normalfall auch nicht und die Lehre der Kirche auch nicht, dass man sich das denken könnte. Für all diejenigen, die im Alltagsleben und im Geschäftsleben tätig sind, möchte ich gerne das Zielvereinbarungsgespräch oder Jahresmitarbeitergespräch ins Wort bringen. Manche von Ihnen kennen das vielleicht. Da wird praktisch der Mitarbeiter gefragt, wie geht's dir, wie geht's dir mit den Kollegen, wie geht's dir mit deinem Vorgesetzten, was brauchst du, dass es deine Arbeit besser geht, was hindert dich daran, dass du deine Arbeit gut machen kannst. Welches Ziel vereinbaren wir für nächstes Jahr, dass das besser wird? So ungefähr geht's, oder? Ja. Also, und dieses Ziel, das ist ja dann durch die ganze Industrie und die ganze Wirtschaft gewabert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dieses Mitarbeiterjahresgespräch, hat vermutlich einer, der mal katholisch sozialisiert war, erfunden, aufgrund dieser Erfahrung heraus, es tut gut, einfach mal Inventur zu halten. Wir könnten auch sagen, die Beichtvorbereitung ist eine ganz nüchterne Inventur. Ja? Was hast du? Was hast du nicht mehr? Was fehlt? Was bräuchts, dass es wieder das Regal voll wird? Ja? Also daher kann man auch sagen, es ist völlig unaufgeregt. Inventur ist immer ein bisschen lästig und immer mühsam und man kommt dann plötzlich auch daran. Ich erlebe es ja auch bei unseren Mitarbeitern, wenn da die Kasse nicht stimmt und dann 7 Pfennig fehlen, 7 Cent natürlich jetzt, dann ist große Aufregung, wo, wann, ab wann haben die denn gefehlt und wer hat das wie und was gemacht. Ja, und da merken wir, dass das einfach Unruhe auch hineinbringt. Und dort, wo wir sehr nüchtern benennen, dieses oder jenes und es uns selber eingestehen, dort, wo wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, solange wir noch Schuldige suchen, wärst du nicht so böse zu mir gewesen, ging es mir besser, meine Eltern waren es oder der Lehrer oder der Pfarrer oder ein pastoraler Mitarbeiter oder meine Tante, solange wir Schuldige suchen und sagen, die tun, haben mein Leben verpfuscht. Ich sage immer, das kannst du mit 15 sagen, das kannst du vielleicht auch noch mit 25 sagen. Aber mit 55 und aufwärts kann man eigentlich nicht mehr sich zurücklehnen und sagen, meine Eltern sind schuld. Sondern da muss man ja fragen, wann fängst du an, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen? Ja? Und das gehört dazu. Erwachsen werden bedeutet, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Solange wir Kinder sind, können wir sagen, meine Mutter ist selber schuld, dass es mich an die Hände friert, hätte sie mir Handschuhe gegeben. Ja? Das kannst du aber als Erwachsener nicht mehr sagen. Ja? Da heißt es, ich war's. Und das ist wirklich sehr befreiend. dort, wo wir das eingestehen können, ich war's. Es hilft auch, dass wenn ich in einer Gruppe Arbeitnehmer bin und ich sagen kann, ich war's, das entlastet alle anderen Kollegen auch, weil sonst kommt auch sehr schnell dieser Argwohn, wer war's jetzt und der war doch auch da und warum hatten der nicht und hätte nicht der und dann waren plötzlich lauter Schuldige oder lauter Gruppen, es bilden sich dann plötzlich Spaltungen, die einen sind mit den anderen gegen die anderen und wenn da einer sagt, ich war's, entlastet es diesen ganzen Laden. Also daher merken wir, liebe Zuhörer, dass es hier nicht darum geht, wie es oftmals auch negativ vorgeworfen wird, einander klein zu machen oder einander zu schaden oder gar, dass der Pfarrer Lust hätte zu hören, was bei Ihnen zu Hause im Schlafzimmer passiert oder solchen Quatsch, was man da auch manchmal hört. Die meisten Priester, die ich kenne, finde es völlig uninteressant, was bei anderen Leuten passiert, sondern sie erleben, wie unglaublich barmherzig und großartig der Herr ist. Und bei Menschen, die voller Ehrfurcht und auch voller Ergriffenheit über ihre Sünde, aber auch über diese Freude, der Herr ist jetzt da, dem kann ich sagen, da erlebe ich auch, dass Beichte ein unglaublich dichtes und intime Begegnung ist, wo ich erleben darf, wie befreit Menschen dann aus dieser Begegnung mit dem Herrn heraustreten können. Es braucht aber gute Vorbereitung. So, ich glaube, ich habe es gestern gesagt, die Frauen in Villingen haben im September angefangen, dass die Fasnachtsveranstaltung im Februar gut wird. Ja. Und so, wenn zu mir einer herspringt und sagt, Herr Pater, kann ich noch mal geschwind eine kleine Beichte machen? Ja, das ist so, wie können Sie noch geschwind eine kurze Mess halten? Dann wird es schon kritisch, sei mal bei mir emotional, weil ich denke, wie kann so ein intimer Moment mal geschwind zwischen Tür und Angel sein? Das passiert mal und es ist auch vielleicht mal notwendig oder so, aber im Grunde bedarf es zu sagen, ich habe mich gut vorbereitet, ja, weil es geht ja um mich, es geht ja um meine Entlastung. Es geht auch darum, dass ich in Ehrfurcht vor dem Herrn trete. Ja. Und da sind natürlich Kaspereien. Ich habe drei Sünden und und das war's dann. Oder wenn einer kommt und sagt, Alice, nimmt er sich nicht ernst? Nimmt er mich nicht ernst? Und nimmt er den Herrn nicht ernst? Oder was passiert da? Ja. Also auch da, denke ich, gehört Verantwortung und erwachsenes Handeln auch dazu, sich so zu bereiten, dass es wirklich wie einer nach einer Inventur mal sagen kann, das war so. Das ist so. Ja. Und dann kannst du ja erst wieder neu aufbauen. Aber wenn du nicht weißt, was du in deiner Speisekammer hast, kannst du auch nichts kochen. Ja? Sondern du musst wissen, um was es geht. Und das ermutige ich Sie auch, eben wie gesagt mit diesem Zielvereinbarungsgespräch oder diesem Jahresgespräch, sind es ja diese klassischen Punkte. Ja? Eine andere Möglichkeit wäre auch, im Gotteslob gibt es ja auch, im Neuen auch, Beichtspiegel, wo sie miteinander, sich oder sie auch selber, mal diesen Beichtspiegel durchlesen, um zu fragen, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Das empfehle ich auch Menschen, denen das Leben langweilig ist. Dann sage ich, versuchen Sie doch jede Woche mal ein Gebot zu lesen und dann durchzukauen, wie beschäftigt dich dieses Gebot in dieser Woche, um daran zu arbeiten, um sich zu verbessern, um mehr auch im Willen Gottes zu handeln und zu leben. Ja. Es könnte auch eine Möglichkeit sein, sich hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich auf gar keinen Fall, dass es andere Leute wissen. Oder dass es mein Mann oder meine Frau oder meine Kinder oder meine Enkel, was die ja nicht wissen sollten von mir. Das wäre also auch eine gute Übung für eine gute Beichtvorbereitung. Ja. Ja, als letztes möchte ich Ihnen noch vielleicht die 7 Hauptsünden anempfehlen. Ich weiß nicht, ob Sie die 7 Hauptsünden auf Anhieb zusammenbringen würden. Ich lese sie hier einmal und benenne sie kurz vor. Stolz, Geiz, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit. Ich werde sie noch mal einzeln benennen mit jeweils einer kleinen Erklärung dazu, wie sie Pater Richard in einem sehr schönen kleinen Heftchen als Beichthilfe auch gegeben hat. Der Stolz, so schreibt er, ist die Wurzel jeder Sünde. Der Geiz, die Angst, zu kurz zu kommen. Neid, der Mangel an Freude. Zorn, das Gegenteil von Güte und Milde. Unkeuschheit, die Karikatur der Liebe. Unmäßigkeit, der Verlust der Mitte. Trägheit, das Dahinleben ohne Eigeninitiative. Ist auch interessant, die Kurzbeschreibung dieser einzelnen Hauptsünden. Denn in der Tat beschreibt es, man kann es natürlich, die Beichtvorbereitung, auch nach den 10 Geboten tun. Aber es ist vielleicht auch mal diese 7 Hauptsünden nachzuschauen, wie gehe ich zum Beispiel mit meinen Nächsten um? Falsche Eigenliebe zeigt sich zum Beispiel in Prahlerei, Selbstlob, Ruhm, Sucht, Heuchelei, Starrsinn, Streit, Uneinigkeit, Ungehorsam. Einem Egoisten geht es nie um die Wahrheit, sondern immer nur um sein eigenes Ich. Also auch da mal zu schauen, mit welchen Machtkämpfen tue ich zum Beispiel in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Pfarrei, in meinem Arbeitskreis, in meinem Team, wo sie eben auch sind. Wie tue ich mich da selber groß machen? Ja? Mich auch selber groß machen, indem ich andere klein mache. Ja? Indem ich negativ über mein Mann, meine Kinder, meine Frau spreche. Ja? Allein sich da einmal wahrzunehmen, wie würde ich meine Frau oder meinen Mann beschreiben? Ja. Ich bin entsetzt, wie häufig Menschen beim Kaffeeklatsch, im Lokal, wenn ich das höre, Menschen über ihre Nächsten sprechen. Ja. Das geht nicht. Man kann nicht negativ vor anderen über seinen Ehemann oder seine Ehefrau sprechen. Es kann sein, dass man eine Person, einen Freund, einen geistlichen Begleiter oder sonst eine oder zwei Personen hat, aber über die eigene Familie in der Öffentlichkeit negativ reden oder gar wenn der Mann nebendran sitzt, da wissen Sie, der sauft sowieso immer Fahrer keine Auit oder so, das ist wirklich unerträglich, ja, für die ganze Beziehung. Und peinlich dazu hin noch. Ja. Also wir sehen, dass der Stolz ja eigentlich ein Ausdruck ist, dass wir selber mit uns unzufrieden sind und uns erheben müssen über die anderen und das praktisch die Ursünde ist, selber wie Gott sein zu wollen. Ich bin prima. Die Angst, zu kurz zu kommen. Man könnte es auch vielleicht manchmal mit übertriebener Sparsamkeit oder Vorsorge oder so benennen. Aber Geiz verengt unser Herz, ja? Macht auch für die Not der anderen blind, verleitet auch vielleicht zum Betrug, zur Unehrlichkeit, zur Untreue. Wenn Sie alleine Ihre Gedanken bei der Steuererklärung betrachten, was Sie da alles denken, da sehen Sie schon auch, wie schnell man da drin sein kann, oder bei sonstigen Dingen, wo es bei der Versicherung, bei sonstigen Sachen, da sind wir sehr schnell die Frage, bist du bei der Wahrheit oder was drehen wir da noch geschwind und so weiter und so fort. Also man verwechselt, so könnte man sagen, der Geiz zeigt eigentlich, dass wir auf der Habenseite meinen, das ist es, und nicht entdecken, dass unser Sein uns als Menschen ausmacht. Ja? Es wird kein Mensch im Sarg gefragt, was hast du alles schon mal in deinem Leben an Geld gehabt. Da gibt es übrigens eine sehr schöne Tradition, die erzähle ich Ihnen mal, weil ich die sehr beeindruckend finde. Und zwar, als in Österreich in der Kapuzinerkuft, wenn da ein Mitglied der kaiserlichen Familie beerdigt wurde, da kam also ein pompöser Zug mit allen Schikanen bis an diese Gruft. Und dann klopfte, ich weiß nicht, der Hofmarschall oder was, an der Türe und sagt, hier ist, dann ruft der Kapuziner, wer ist da? Und dann ruft der Kapuziner, also hier ist der Kaiser von Österreich, der König von Ungarn, was weiß ich, der Herzog von so und so, pipapo und tralala. Und dann hört man von innen drinnen, den kennen wir nicht. Und dann ruft dieser Hofmarschall, ja, aber es ist der Fürst von so und so und der Retter vom Abendland und was weiß ich, der Kriegsheld von dann und dann und zählt noch weitere Titel auf. Und dann heißt es wieder, den kennen wir nicht. Und als letztes heißt es dann, hier ist der arme Sünder Franz Josef. Und dann geht die Türe auf und heißt, den kennen wir. Ein großartiges Bild und eine großartige Beschreibung, dass wir, sage ich mal, auch noch im am Friedhof mit vollgepackten Muskeln ankommen und sagen, wir sind wir, ja, und letztendlich da einer steht und sagt, das kenne ich gar nicht. Wer bist denn du? Und was würdest du da sagen? Wer bist du? Ja. Nicht, was hast du alles gemacht. Wenn Sie mal eine Beerdigung von einem Priester erleben oder die Verabschiedung von einem Priester, dann heißt es, also der hat so und so viele Kindergärten gebaut und den Kirchturm renoviert und hat er doch noch da immer den Seniorenausflug gemacht und dann hat er hier noch das Gemeindehaus gebaut und hier hat er noch, was weiß ich, renoviert und da hat er die Friedhofsmauer gebaut und hier hat er noch was gekauft und so. Und dann frage ich immer, hat er keine Messe gehalten? Hat er keine Erstkommunion gespendet? Wie viele Taufen hat er gemacht? Hat er bloß gebaut? Oder was war ihm seine Aufgabe? Ja? Also auch da zu sehen, wer bist du? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Nicht, was bist du und was hast du geleistet, sondern wer bist du? Der arme Sünder Franz Josef. Und das war der Adelstitel, um in den Himmel zu kommen. Ja, der Kaiser, der war hier großmächtig. Ja. Neid, Mangel an Freude, finde ich auch eine sehr gute Beschreibung dafür. Mangel an Freude. Andere haben mehr, es geht ihnen besser, sie sind mir überlegen. Der Neid hat an den Gütern, materiell wie geistig, der anderen keine Freude. Und deswegen kommt dann auch Verleumdung, Schmeichelei, Eifersucht. Aus dem Neid erwächst die Schadenfreude und die Hartherzigkeit. Ich hatte einen Mitbruder, der in seiner Pfarrei angefangen hat, Verdienstmedaillen zu verteilen. Ganz schlecht. Nach menschlichen Maßstäben, weil wer ist jetzt da? Und er hat als erstes dem Küchenteam in der Gemeinde diese Verdienstmedaille überreicht. Und dann ging es in der Gemeinde drüber los, ja, die kochen nur dreimal im Jahr, aber mir dann jede Woche das Blätter verteilen, wir sind doch immer da, warum kriegen jetzt die das und warum nicht wir? Ja. Und da sehen Sie, wir können uns nicht mit anderen freuen, zu sagen, Mensch, das ist doch toll, dass die Küchenbesatzung, die immer schon hinten wegfällt, dass die mal als erstes benannt wird. Ja. Also Sie können alleine bei den Gefühlen, die Sie haben in der Pfarrgemeinde und in den einzelnen Gruppen, alleine schon da feststellen, ob Sie sich mit anderen freuen können oder ob Sie neidisch sind. Auch beim Zorn, der das Gegenteil von Güte und Milde ist, geht es darum, andere auf verschiedenste Weise zu strafen. Durch Empfindlichkeit, Ungeduld, Nichtbeachtung, Beschimpfung, Wutausbruch, durch Hass und Gewalt. Der Zorn ist stets in Beziehung zu etwas Unbefriedigtem im Ich. Also etwas ist in mir unzufrieden und das lasse ich am anderen aus. Auch ein beliebtes Beispiel von mir, mein Schreibtisch, den kennen Sie wahrscheinlich schon alle. Der Schreibtisch ist meistens nicht gut in Ordnung. Und wenn ich darüber selber unzufrieden bin und ich dann durchs Haus gehe und irgendwo ein Putzlappen liegt, regt es mich auf und ich denke, Herrschaftszeiten, warum tun denn die jetzt den Putzlappen da rumliegen lassen und nicht aufräumen? Wenn ich mit mir und meinem Schreibtisch zufrieden bin und an dem gleichen Putzlappen vorbeikäme, würde ich ihn nehmen, in die Putzkammer legen und gar nichts weiter dabei denken und weiterlaufen. Ja? Das heißt, wenn jemand zornig ist, dann ist das auch, und das an anderen aus. Also man kann schon auch mal Zorn haben, das braucht es auch manchmal, um, sag ich mal, wo was reinzulassen auch. Ja? Also es ist nicht immer nur Ei-Tai-Tai. Der Zorn braucht auch manchmal, ist auch eine Energie, die wir bündeln, um etwas in Bewegung zu setzen. Ja? Aber der Zorn, der andere schädigt, der einfach mit Gewalt anderes kaputt macht, durch Worte, aber auch durch Tun, der ist natürlich schädlich. Ich muss gestehen, es wird ja auch vom Zorn Gottes gesprochen, der kann ja nicht sündigen und habe mich oft gefragt, was bedeutet das? Und ich war vor ein, zwei Jahren eingeladen zu einem Konzert in einem wunderbaren Rittersaal im Schloss Wolfegg hier in der Nähe. Und da war eine großartige Geigerin und bei der hat man wirklich dieses Gefühl, dass sie alle Energie auf einen Punkt sammelt und im richtigen Moment auf diesen Punkt, diesen Bogen führt, um den Ton zu bringen. Und da habe ich verstanden, was kreative Zorneskraft heißt, die etwas Neues schafft. Ja? Die hat also wirklich mit ihrem Bogen, unglaublich virtuos, hat die diese Töne herausgebracht. Das war also alle Energie auf den Punkt gebündelt und dann mit der Kraft, das Neue zu schaffen. Dort, wo wir aber im Zorn sündigen, ist es eben zerstörerisch und eben auch ein Ausdruck meines inneren Unzufriedenheit. Die Karikatur der Liebe als fünftes, die Unkeuschheit, das finde ich auch eine sehr gute Beschreibung, Karikatur der Liebe. Ja. Die Liebe ist etwas, die sich verschenkt, sowohl im Leiblichen wie im Ideellen, und hat etwas mit Hingabe zu tun. Und dort, wo wir nicht mehr bereit sind, uns hinzugeben, sondern uns zu nehmen, dort sind wir unkeusch. Sie kennen vermutlich alle den Sonnengesang vom heiligen Franziskus. Und da heißt es, tja, wie heißt es jetzt da? Du keusches Wasser. Und da habe ich mir immer überlegt, also wie kann denn Wasser unkeusch sein? Also das kenne ich ja gar nicht, was heißt denn das? Ich weiß nicht, aus welchem Jahrgang Sie stammen, aber früher war Unkeuschheit einfach immer nur sexuelle Bäbä. Und wenn jetzt der sagt, das keusche Wasser, dann spricht er ja von rein, von heilig, könnten wir sagen. Und ich würde sagen, er spricht davon, dass dieses so gebraucht wird, wie Gott es gedacht hat. Ich mache ein plakatives Beispiel, ein Brotmesser. Sie können mit einem Brotmesser, können Sie Brot schneiden und damit auch Arme speisen. Und Ihre Kinder oder Ihre Enkel können Sie speisen damit, Ihre Nachbarn. Das ist der richtige Umgang mit diesem Messer. Da könnten wir auch sagen, das ist ein keuscher Umgang mit diesem Messer, weil der ist demgemäß, wie es, zu was es gedacht ist. Ich kann es aber auch in Wut einem in den Ranzen hauen, ja, einen damit erstechen, dann ist es ein unkeuscher Gebrauch, dieses Messer. Ja. Und daher glaube ich, dass dieser Begriff von Keuschheit und Unkeuschheit nicht einfach auf Sexualität gemünzt ist, sondern immer in Betracht kommt, wenn wir sagen, hier handelt jemand dem Willen Gottes gemäß, dann handelt er keusch, rein. Und dort, wo er diesen Gebrauch verdreht, ins Gegenteil verdreht, dort ist es unkeusch. Ja. Und drum ist, glaube ich, auch diese unglaubliche Gabe, und da empfehle ich, das würde jetzt nur zu weit führen, die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul, der ja in unbeschreiblich genialer Weise die Leiblichkeit beschreibt, wie der Herr sich auch in der Sexualität des ehelichen Miteinanders schenkt und sich einander offenbart, so dass durch das Miteinander der Eheleute Gott erfahrbar wird im gegenseitigen Hinschenken im ehelichen Akt. Beschreibt er sehr beeindruckend, empfehle ich allen, Einführung der Theologie des Leibes oder auch von Ehepaar Gams gibt es mittlerweile Bücher über die Theologie des Leibes. Eigentlich ein Muss, wenn man sich mit diesem Thema einmal beschäftigt. Also das heißt, jemand ist keusch, der gemäß mit den Dingen so umgeht, wie sie von Gott gedacht sind. Und da merken wir eben auch, dass die Karikatur der Liebe, das ist, wenn ich mir für mich etwas suche. Ja? Wenn ich Sexualität nur für mich suche, dass es mir gut geht. Ein wichtiger Aspekt auch von Begegnung untereinander, aber eben nicht der erste. Zu suchen jemanden, dem ich Freude machen kann, dem ich beschenken kann, den ich im Blick habe. Das ist ja auch, dass deswegen Menschen im Regelfall auch im ehelichen Miteinander sich anschauen, sich im Blick haben, sich wahrnehmen, sich gegenseitig anschauen, wenn sie zusammenkommen, was ja sonst in der Tierwelt in seltensten Fällen passiert. Also das heißt, dass dort, wo wir im Übermaß leben, da stumpfen wir auch ab, verfallen auch in Gleichgültigkeit und machen sich auch zum Sklaven von Leidenschaften und Süchten. Also Unmäßigkeit, da wäre ich schon beim nächsten Kapitel, ist etwas, was auch so ähnlich ist wie die Unkeuschheit. Die Unkeuschheit zerstört die wahre Liebe, die letztendlich immer aus Gott kommt und zu Gott hinführt. Und das glaube ich auch, dass dort, wo wir einander lieb haben, wir letztendlich für diesen anderen das Beste wollen. Wenn ich mein Enkele auf den Schoß nehme, also ich habe keine Enkel, ich kann sie beruhigen, ich habe auch keine Kinder, also daher kann ich sie auch beruhigen, aber wenn jemand sein Enkel auf den Schoß nimmt, dann ist es ja die Frage, knuddle ich den, weil es mir gut tut, dann benutze ich den. Oder knuddle ich den, um meine mütterliche, großmütterliche oder großväterliche Liebe dem zu zeigen. Ja. Also da können wir schon merken, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ja. Gebrauche ich den anderen? Benutze ich den anderen, dass es mir ein bisschen besser geht, vermeintlich? Was auch immer schal ist, Es wird immer ein schaler Geschmack übrig bleiben, weil es keine echte Hingabe ist, sich zu verschenken. Und die Unmäßigkeit, das wäre dann die sechste Sache, das ist der Verlust der Mittel. Ich habe ja schon vorher eine öffentliche Beichte abgelegt über die Schokolade von gestern Abend. Ja, da ist es wirklich so, dass ich, wenn ich mir sinnlos was reinhaut ziehe, ja, dass das mir nicht gut tut, aber auch falsch verstandene Sparsamkeit oder falsch verstandene zu wenig, ja, wenn ich also mir gar nichts gönne, ja, das ist ja auch unmäßig. Das heißt, eine der Tugenden ist Maß halten. Ja, Maß halten. Was ist das rechte Maß, was mir an Freude, an Vergnügen, an Lust, am Essen, an allen möglichen Sachen. Also Sie sehen auch Fernsehen oder Computer oder so, das sind ja alles Dinge, die sind ja alle okay. Ja. Es gibt ja letztendlich nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Ja, man kann natürlich sagen, Fernsehen ist immer schlecht und Computer auch, aber das ist natürlich auch sehr billig, weil es auch nicht maßhaltend ist. Ja, sondern es ist die Frage, wozu dient mir dieses, ja, und wie gehe ich damit um? Also da möchte ich Sie ermutigen, vielleicht in der Tat das anzuschauen, denn wenn wir immer im Ungleichgewicht, könnte man auch sagen, leben, dann sind wir immer schräg. Ich mache ein banales Beispiel. Ich hatte über Jahre hinweg Kreuzschmerzen. Und zwar habe ich seit meiner Schulzeit immer den Geldbeutel in der Hosentasche, in der Gesäßtasche. Das hatte ich immer, so wie ich auch immer ein Taschenmesser in der Tasche hatte. Und ich komme vor wenigen Jahren in eine Klinik und da sagt mir der Osteopath, tun Sie doch mal Ihren Geldbeutel aus. Und er erklärte mir, dass dadurch, dass ich immer nur minimal schräg saß, dass einfach meine Hüfte und dadurch mein Rücken auch belastet hat. Und der Geldbeutel war jetzt nicht so dick, ja. So viel Papiergeld und Münzgeld besitze ich gar nicht, dass der so dick hätte sein können. Also die 2 Zentimeter, sage ich mal, die ich mein halbes Leben lang schief saß, haben eine Schiefstellung in meinem ganzen Ding gemacht. Ja. Und das war jetzt nicht üppig und nicht besonders ausdehnend, sondern das war nicht im Gleichmaß. Und das wäre eine gute Frage jetzt nicht, Sie müssen nicht Ihren Geldbeutel jetzt suchen, sondern die Frage ist, welche auch kleinen Dinge machen mich schräg? Ja? Wir sind ja alles Durchschnittsmenschen. Ja? Wir hören immer, dass der Herr mit den schweren Sündern und den Mördern und mit den Prostituierten und mit all denen, und manchmal fragen wir uns ja, hat er mit uns eigentlich gar nichts zu tun, weil wir sind doch durchschnittlich. Ja, auch bei vielen Predigten kommt ja der Durchschnittsmensch eigentlich kaum vor. Ja. Und daher ist ja gar nicht die Frage, was muss ich jetzt unendlich Riesiges verändern, sondern frag mal, wo diese 2 Zentimeter in deinem Leben sind, die dich in Schieflage bringen. In dem regelmäßig eine halbe Flasche Wein am Abend, in dem ich brauche unbedingt meinen Kaffee morgens, ich muss unbedingt die Sendung sehen, da kann mich gar keiner stören. Also es gibt viele so Banalitäten fast, die alleine oder auch aufgehäuft tatsächlich uns aus dem Gleichmaß, aus dem Gleichgewicht bringen. Ja. Also ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich meine. Das meint jetzt nicht die 4. Sahnetorte am Mittag, das ist auch ungünstig, aber das wäre dann schon die optimale Unmäßigkeit. Vielleicht aber einmal im Jahr auch nicht, ja, wenn es Ihnen schmeckt. Ja. Es ist nur die Frage, schmeckt es Ihnen wirklich? hat mir ein kleiner Junge mit 11 oder 12 sehr beeindruckt, mich mal schwer gelehrt. Der erzählt, der hatte wunderbare Pralinen, die er mir angeboten hat. Und das ist für einen 11-Jährigen ungewöhnlich. Also sonst bei älteren Damen gibt's immer köstliche Pralinen, aber bei einem 11-Jährigen habe ich das bis dahin noch nicht wirklich erlebt. Und da sage ich, also das ist ja fabelhaft, wie hast du denn das und wie kommst du denn darauf und so. Und dann erzählte er, er ist sonst immer mit seinem Taschengeld in den nächsten Supermarkt gegangen und hat sich für das ganze Geld Riesentütengummizeug gekauft und das in sich reingemampft. Und dann ist es meistens ihm auch nicht gut danach gegangen und schmecken tut's auch nicht wirklich. Aber er hat sich's reingezwirbelt, weil er gedacht hat, das leiste ich mir jetzt mein Taschengeld, mit dem kann ich machen, was ich will. Ja. Und eines Tages bekam er von irgendjemand den Tipp, in einem Café in dieser Stadt, wo er lebte, da gibt's gute Pralinen und brachte ihm welche mit oder der Familie. Und da stellte er fest, Mensch, das schmeckt ja super. Das ist ja viel besser als dieses ganze Gummizeug. Ja. Und daraufhin setzte er sich einmal in der Woche oder was auf sein Fahrrad und fuhr nicht mehr in den nächsten Supermarkt, um Riesentüten Gummizeug zu kaufen, sondern fuhr in dieses Café, um sich, ich weiß jetzt nicht mehr, 7 Pralinen zu kaufen, so weit reichte sein Taschengeld, und er aß jeden Tag eine und genoss die. Das fand ich unglaublich beherrscht und klug. Ja, also es geht nicht darum, um nicht zu genießen, sondern es geht eigentlich darum, lebe so, dass du es genießen kannst. Ja. Das ist überhaupt die ganze katholische Morallehre, lebe so, dass du es genießen kannst. Die Trägheit, das Dahinleben ohne Eigeninitiative. Müßiggang und Faulheit lassen den Menschen verkümmern. Da beschreibt Pater Richard, das zeigt sich in Verweichlichung, Untätigkeit, Gleichgültigkeit, Lässigkeit, Aufschieben von Pflichten, Unlust zu geistlichen Übungen, Gebet, Sakramente, Beichte und so weiter. Und Verachtung der Selbstzucht. Die Trägheit wird verkauft als Toleranz oder Großzügigkeit und sie lässt den Auftrag des Menschen vergessen, werde der du bist. Lass dich nie von trüben Gedanken treiben, sondern verliere nie den Mut und vertraue auf Gott. Also, dieses Dahinleben und nichts aus seinem Alltag machen, ja, das ist tödlich. Weil das ist so ein Kreislauf, eine Spirale, die nach unten geht. Man langweilt sich, man wird träge, man tut weniger, man freut sich nicht mehr an der Sonne, man geht nicht mehr hinaus, man sitzt vor dem Fernseher, man spielt noch Karten, man holt sich die Flasche aus dem Kühlschrank, man holt sich die nächste Flasche und das Leben wird immer langweiliger. Bis dahin, dass es tragisch endet. Ja? Also auch da zu sehen, was heißt Selbstzucht? Es gibt von Romano Guardini ein sehr schönes Buch, Briefe zur Selbstzucht heißt es, glaube ich. Ja. Das hören wir gar nicht gerne, Zucht. Ja. Wenn wir aber dann im Gewächshaus unsere Tomaten ziehen und da stolz auf unsere Geraniensetzlinge sind oder sonstige Sachen, dann sagen wir, schau mal, was ich für eine tolle Zucht habe. Also dort, wo wir etwas schön machen, dann entdecken wir auch, also etwas zu züchten, das ist eigentlich etwas, um etwas schön zu machen oder etwas fruchtbar zu machen. Das heißt, auch dort, wo wir uns selbst entwickeln, wo wir uns selbst entfalten, wo wir zur Selbstsucht hingeführt werden und uns selbst erziehen, ja, da merken wir, da haben wir immer mehr Freude am Leben. Ja. Wenn wir gar nie einüben, etwas weiterzukommen, mehr zu lieben, mehr Freude zu haben, mehr sich verschenken zu können, mehr für andere da sein zu können, ohne jetzt in einem Helfersyndrom zu versacken, sondern in dieser Freude, hier bin ich und das kann ich einbringen. Ja? Und dann wird plötzlich unser Leben viel bunter, viel reichhaltiger, weil wir nicht mehr ängstlich gucken müssen, dass mir alles kriegen und ja, kein anderes besser hat als ich. Also die Vorbereitung zur heiligen Beichte, Sie müssen vielleicht gar nicht beichten gehen, aber sich doch bereiten und immer wieder mal zu hinterfragen und herausfordern zu lassen, ja, dass Sie, also Sie müssen nicht beichten gehen, um das heute Abend nach den Exerzitien abzuhaken, das haben wir auch gemacht, ja, sondern wirklich auch in dieser Dankbarkeit vor den Herrn zu treten und zeig mir, Herr, zeig mir doch, ich möchte gerne dir dankbarer sein für all das Gute, was du mir schenkst. Und wie gehe ich mit dem um? Ja. So ist es auch gut für den Beichtvater zu beten. Manchmal, wenn man länger ansitzt, sage ich auch, beichten Sie auch all das, was Sie in der Zeit, wo Sie haben warten müssen, auf die Beichte gedacht haben. Da kommen ja auch noch mal viele Gedanken dann einem hoch. Also das kann man vielleicht gleich als erstes dann beichten, um das loszuhaben. Also Sie sehen, man kann diese Sache auch heiter ansehen, weil es eben wirklich nicht ums Drama geht, es getan zu haben, sondern es geht darum, nicht im Drama zu verhängen, das zu behalten. Ja? Gift spuckt man aus, man schluckt es nicht runter. Das ist letztendlich die Beichte. Als letztes möchte ich gerne mit dem Gebet enden, was manchmal auch das jetzt betrifft, und zwar über die Frage auch des Mann- und Frau-Werdens und auch unserer Ausbildung. So beende ich jetzt diesen Teil des Vortrages über die sieben Hauptsünden und lade Sie ein zu dem Gebet, dass der Herr auch in diese Situationen hineinkommt. Gütiger Herr, du lädst uns ein, einander die Dinge zu bekennen und schenke uns jetzt den Mut, dass wir es uns selber eingestehen können und dass wir es dann auch fähig sind, einander oder dem Priester zu bekennen, um es dir zu bringen, um von dir zu hören, dass du unser Heiland bist, dass du uns schenkst und dass du uns befreist und heiligst. Herr, und so haben wir heute schon all das, was wir in der Schule erlebt haben, an Erniedrigung, an Auslachen, an Gruppenzänkereien in den Klassen mit den Lehrern, die Demütigungen, die passiert sind. Du hast dich dort hineingeschenkt. Und so bringen wir dir auch unsere Ausbildung, unsere Lehrmeister im Studium, in der Fortbildung, in der Berufsausbildung, überall dort, wo wir unsere Grundlagen für unser Erwachsenwerden auch geschaffen haben. Herr, und da gibt es diese Zurückweisung, wo wir Prüfungen durchgefallen sind, wo wir nicht geachtet worden sind und ein anderer genommen worden ist, wo wir auf viele Bewerbungen Absagen bekommen haben, wo ich erlebt habe, dass ein anderer mehr verdient als ich, wo andere versucht haben, um mich loszuwerden. Herr, ich bringe dir auch in der Berufszeit, wo die Älteren mich unterdrückt haben oder auch sich über mich gestellt haben. Herr, und ich bitte dich, dass du diese ganze Ausbildungs- und Berufszeit, dass du sie jetzt durchtränkst und durchdringst mit deinem kostbaren Blut, mit deinem Kreuz, dass du dort, wo die Wunden sind, die bis heute anhalten, dass du dein Kreuz dort aufstellst zur Heiligung, zur Reinigung, zur Versöhnung, zum Frieden. Schenk mir, dass ich den anderen verzeihen kann und dass ich auch mir selber verzeihen kann, dass ich dieses oder jenes getan oder nicht getan habe, dass ich mich nicht eingebracht habe, wenn andere gemobbt wurden, dass ich mich nicht eingebracht habe, wo Ungerechtigkeit passiert ist oder wo ich den anderen es nicht verziehen habe, wo sie mir ungerecht sind. Herr, durch dein kostbares Blut mögen Segen und Heil, Licht und Wandlung geschehen. Ich bitte dich auch für diese Zeit, wo mein Körper sich umgeschaltet hat, wo mein Körper immer mehr reif geworden ist zum jungen Mann oder zur jungen Frau, wo ich erlebt habe, dass sich etwas verändert und ich nicht recht wusste, was bin ich jetzt, Kind oder schon Jugendlicher, bin ich Erwachsener, was wird da, was geschieht da mit mir? Wenn ich Frau bin, dass plötzlich auch die Tage gekommen sind, die Regelblutung, mich keiner dafür vorbereitet hat und ich erschrocken bin, oder die Reaktion von Müttern und Großmüttern, dass das was Schreckliches ist oder sei. Herr, die ganzen Situationen, die damit zusammenhängen, wo wir es nicht in Würde und in annehmen konnten, sondern es gegen uns gedeutet haben, durch die Schmerzen und durch das all das, was andere uns auch da aufgeladen haben. Auch dieser Schmerz, dass uns da niemand geholfen hat, in rechter Weise damit umgehen zu lernen und es auch positiv annehmen zu können. Dass es immer wieder eine Erneuerung auch ist, eine Gabe. Oder wenn ich ein junger Mann geworden bin und ich dann auch erlebt habe, nächtliche Samenergüsse oder sonstige Erregungszustände, die ich nicht deuten konnte und ich dann alleine war oder beschimpft wurde, Herr, so komm du hinein in diese Fragen des Frausein und Mannseins, in diese Fragen der Leiblichkeit. Auch diese ersten Versuche der Liebeleien, des Berührens, des Forschens, vom Arztspielen bis hin zu Berührungen und Suchen an anderen. Herr, und immer wieder haben wir erlebt, dass es nicht wirklich schön ist und nicht wirklich Freude macht. Dann kann es passieren, dass wir es anderen auch aufgedrängt haben oder dass andere uns etwas aufgedrängt haben. Dass Gewalt auch angewandt worden ist, dass wir missbraucht worden sind. Herr, und du bist auch in diesen Schreckenssituationen da gewesen und hast dieses an deinem Kreuz aufgenommen. Und so bitten wir dich, dass du hinein in diese Situationen, in diese Gefühle, in diese Erinnerungen, dass du dort hinein mit deinem Licht strömst, dass dein Heil, deine Kraft, deine Gnade, deine Versöhnung, dass du hineinströmst, dass du auch die Fähigkeit uns schenkst, gut damit umzugehen, dass dort, wo auch therapeutische Maßnahmen notwendig sind, wir den Mut haben, es endlich mal anzugehen. Dass dort, wo wir erkennen, dass es ich mir damit schwer tue und auch meine Ehe belaste, dass ich daran gehe, es zu bedenken und auch heilen zu lassen, damit auch mein Körper und meine Körperlichkeit zum Geschenk werden kann. Dass ich nicht mehr andere brauche, sondern dass ich mich verschenken kann, dass ich niemand anderen benutze, weil ich benutzt worden bin, auch andere benutze, weil ich missachtet worden bin in meiner Selbstbestimmung, dass ich daraufhin jetzt auch andere missachte, gegen ihre Selbstbestimmung handle, Macht ausübe. Jesus, du bist der Friedensfürst, und so bitte ich dich, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deinem Erbarmen in all diese Situationen hineinströmst, dass wir sie dir geben können, dass auch unsere Angst, damit umzugehen, unser Schmerz, dass wir den berühren könnten und er uns wieder treffen könnte, dass du es wandelst und heilst und heiligst. Herr, so vertrauen wir dir diese ganze Jugendzeit und was darüber hinaus ist auch an. Wir vertrauen dir, dass du auch diese Dinge wandelst in unserem Empfinden, in unserem Dasein und dass dort, wo wir auf dich schauen, wir erkennen können, dass du uns so geschaffen hast, dass es dir zur Ehre ist. Und dass auch all diese Narben und Wunden und Bruchstücke uns nicht hindern von dir, sondern dass dort, wo wir es in deine Wunden hineinlegen, auch unsere Wunden heil werden können. So wie deine Wunden nach der Auferstehung gewandelt worden sind, so willst du auch uns unsere Wunden auch jetzt schon wandeln und heiligen. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten den vierten Vortrag von Pater Hubertus Freiberg im Rahmen unserer Radioexerzitien Der Weg zum Leben in Fülle. Ein Hinweis, liebe Hörer, Sie können diese ganzen Exerzitien dann, wenn sie vorbei sind, als CD-Box bei unserem CD-Dienst bestellen, und zwar unter der Nummer 08328 921 120. Dort beim CD-Dienst können Sie jetzt schon auch, Sie möchten eine CD-Box reservieren lassen. Wir hören uns wieder heute Abend. Herzliche Einladung zur Heiligen Messe um 19.30 Uhr mit anschließendem Heilungsgebet und Gebetsabend. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern, wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Mit herzlichen Grüßen aus Leutkirch, Doris Frey.